Rasenfunk-Kurzpass. Große Aufregung bei der Europameisterschaft. Zwei Außenseitersiege. Ungarn gewinnt gegen Österreich und Island holt einen Punkt gegen Portugal. Habe ich gerade zwei Siege gesagt? Na, ihr wisst, was ich meine. Ich begrüße bei mir Stefan Rommel, freier Sportjournalist bei Twitter, der @knallgöwe. Ihr kennt ihn hoffentlich alle aus ganz vielen Schlusskonferenzen. Servus, Stefan.
Hallo.
Ja, das war mal ein interessanter EM-Spieltag gestern, oder? Hat Spaß gemacht.
Ja, absolut, kann man so sagen. Also war so nicht zu erwarten und insofern gleich aufregender als vieles, was vorher schon passiert ist.
Ja, das ist allerdings wahr. Wir wollen darüber im Detail sprechen. Lass beginnen mit Österreich-Ungarn. Den Gegner unbekannt Witz, den kann man jetzt nicht nochmal bringen. Der wurde auch gestern ein bisschen überstrapaziert. 2:0 für die Ungarn. Schon nach 28 Sekunden war es, glaube ich, schießt David Alaba an dem Pfosten. Und man hatte den Eindruck, die Richtung, in die das läuft, ist klar, aber dem war nicht so. Woran liegt es denn oder lag es denn, dass Ungarn Österreich so den Schneid abkaufen konnte?
Ich glaube an zwei Dinge. Erstens hatten die Ungarn einen guten Plan, den man ja beim Testspiel gegen Deutschland schon einigermaßen erkennen konnte. Und den hat sie gestern dann tatsächlich defensiv genauso strikt durchgesetzt und waren allerdings offensiv, muss man sagen, überraschend frisch und mutig, finde ich. Mhm. Am Anfang hatten sie sich noch nicht so viel zugetraut. Die erste Viertelstunde hat er ganz klar Österreich gehört. Aber so nach und nach konnten sie das dann immer wieder besser bespielen und diese relativ großen Räume, die Österreich ihnen gelassen hat, immer wieder finden und dadurch dann auch selber zum Torabschluss zu kommen. Ich finde, die hatten in der ersten Halbzeit, abgesehen von dem Alaba-Fernschuss, hatte Ungarn die beste herausgespielte Chance mit dem Juszczak, mit der Juszczak-Chance direkt vor der Pause. Da konnte man schon sehen, dass sie jetzt erkennen, wie sie durchkommen können und wo die Lücken sind. Und in der zweiten Halbzeit konnten sie es dann tatsächlich auch relativ effektiv, muss man natürlich auch dazu sagen, ausnutzen. Mhm. Und Österreich, der zweite Teil, der da quasi mit dazugehört, ist halt einfach, hat sich leider der Eindruck, der sich beim Testspiel gegen die Niederlande schon angedeutet hat, hat sich gestern ein bisschen verfestigt. Die funktionieren leider gerade jetzt, wo es drauf ankommt, funktionieren sie nicht als Mannschaft. Und das ist einigermaßen bedenklich.
Ja, ich kann mich tatsächlich in der ersten Halbzeit noch an eine große Chance erinnern, aber die ist vielleicht auch schon so ein bisschen sinnbildlich. Das war ein Konter über Arnautovic, den er selbst einleitet mit einer Hackenvorlage. Und dann hat er zwei Anspielstationen. Einer geht auf den kurzen Pfosten und in den Rücken des Verteidigers und dann Harnik auf den langen. Und er schafft es, den Ball so reinzuspielen, dass Harnik dann, also Harnik baut zwar auch wieder einen Harnik, aber war auch schwierig, den dann noch zu verwerten. Das finde ich so fast so ein bisschen stellvertretend für die Offensivbemühungen von Österreich. Das war irgendwie mir hat so ein bisschen die Spannung gefehlt bei allem, was Österreich gemacht hat. Also sowohl, dass die oft nicht in Zweikämpfe gar nicht erst reingegangen sind, als auch, dass sie das Pressing, was sie ja eigentlich ganz gut können, vollkommen lustlos gespielt haben. Also einer hat gepresst, aber nicht die vorderen drei und das, obwohl sie mit 5 Mann in der gegnerischen Hälfte standen. Das heißt, die Ungarn konnten auch relativ entspannt von hinten aufbauen. Weiß nicht, deckt sich das mit einem Eindrücken oder tue ich da vielleicht auch den Österreichern ungerecht und Ungarn war einfach so stark defensiv?
Nee. Also ich glaube, der Ursprung, wenn man so mag, der lag dann schon bei den Österreichern. Ich glaube sogar, dass die ersten 10 Minuten, in der sie wirklich gute Momente hatten bei eigenem Ballverlust, in der Ballrückeroberung und dann natürlich auch gleich die Chance von Alaba, diese starke Anfangsphase hat ihnen, glaube ich, nicht gut getan. So komisch sich das jetzt auch anhören mag. Ich hatte das Gefühl, dass die dann schnell gedacht hatten, okay, wir haben die im Griff, wir können die bespielen und wir kommen dann schon zu unserem Tor. Und so nach und nach hat sich dann immer mehr, so bei jedem Spieler, so ein bisschen dieses Gefühl auch verfestigt und so eingeschlichen. Und dann gab es nach dem abgewehrten Ball will dann Junusovic den Pass zu, glaube ich, Arnautovic mit der Hacke spielen, mit so einer Flughacke, lauter so komische Sachen, wo du dir denkst, ja, Leute, steht 0-0 und es sind 20 Minuten gespielt, das passt irgendwie nicht zusammen. Mhm. Und dann, wie du gerade auch schon angesprochen hast, halt die Probleme beim Pressing, wo die stehen da zu weit auseinander. Entweder rückt die Abwehrkette dann, die Viererkette dann nicht klar damit raus, um den Raum dann auch wirklich tatsächlich eng zu halten. Oder vorne wird halt lasch angelaufen. Das zur Defensivstrategie, die nicht gut aufgegangen ist. Und dann hast du eine rechte Seite, die in der Offensive im Prinzip nicht existent war, mit Klein und Harnik.
Mhm.
Die Harnik-Chance hast du ja gerade eben schon angesprochen. Das ist, da macht er eigentlich bis zum Abschluss alles richtig wieder mal. Also hat den richtigen Laufweg, hat ein tolles Tempo dabei, geht auf den zweiten Pfosten, also bietet die zweite Option. Ich glaube, Janko war in der Mitte als Erste. Aber dann hat er einfach, klar war der Ball schwierig zu nehmen, aber er hat dann am Schluss dann doch nicht die Technik, diesen dann im Rutschen, also im Fallen, mit einem langen Bein ins lange Eck zu schieben.
Mhm.
Ein richtig guter Spieler kann das halt. Ja, das sind da dann Kleinigkeiten, aber wie gesagt, so, es gab, glaube ich, größere Dinge, die da nicht gepasst hatten. Und jetzt sieht es gar nicht mal so gut aus, wenn man so sagen mag. Mit einem gesperrten Spieler auf jeden Fall und mit einem angeschlagenen Junuzovic, wobei man nicht genau weiß, was der jetzt hat, aber das zweite Spiel Portugal ist jetzt schon schwierig nach den Ergebnissen gestern.
Ist Druck auf dem Kessel auf jeden Fall. Du hast vorhin gesagt, dass die Ungarn so beginnend ab Mitte der ersten Halbzeit die Räume auch immer besser genutzt haben, offensiv, die Österreich ihnen geboten hat. Hat das, dass es solche Räume gab, viel mit den Freiheiten zu tun, die Alaba hatte? Oder haben die Außenverteidiger nicht nach hinten gearbeitet? Was ist da deine Analyse?
Na, die Außenverteidiger schon. Also wenn man es jetzt an jemand festmachen wollte, dann waren es eher die Außenbahnspieler, die Offensiven. Aber wie gesagt, es hat sich angefühlt, so ein bisschen wie Belgien am Tag davor, finde ich. Auch von den Einzelspielern wahrscheinlich so ziemlich jeder besser als die anderen. Also die Ungarn hatten irgendwelche Spieler, die in der ungarischen Liga spielen, oder in ihren Clubs nicht viel geleistet hatten, um es mal vorsichtig auszudrücken, im letzten halben Jahr. Und die Österreicher kamen eigentlich schon mit Dampf und Selbstvertrauen daher. Und gefühlt ist jeder einzelne Spieler auf seiner Position seinem Gegenüber überlegen. Aber nachher waren es halt viele Einzelteile und die anderen eben nicht. Und dann hat sich so eine Dynamik auch im Spiel entwickelt. Man konnte sehen, wie das dann so langsam kippt. Und das 1-0, finde ich, war noch viel mehr der Genickstoß für die Österreicher als danach der Platzverweis. Weil da hatten die Ungarn gesehen, okay, heute geht tatsächlich was und wir können die gut verteidigen. Und also ziehen wir das jetzt auch, wenn es 11 gegen 11 gewesen wäre, mit 1-0 oder dann am Ende ja 2-0 über die Bühne.
Mhm. Wollen wir, ja, wir müssen über Schalay und Stieber reden. Das ist vielleicht bezeichnend. Schalay sein letztes Tor gemacht am 12. Dezember 2014. Stieber sein letztes Tor gemacht am 13. Juni 2015. Also der hat jetzt gerade Geburtstag gefeiert. Das ist dann eher so eine Anekdote, die noch mit draufkommt, dass ausgerechnet solche Spieler dir dann den EM-Start vermiesen.
Ja, also Schalay war ja im Laufe des Spiels vorher auch fast gar nicht zu sehen. Und selbst wenn er dann mal am Ball war, bis auf die eine Szene, als er Dragovic da überspielt und der dann auch gelb sieht in der ersten Halbzeit, fast nicht da. Und wenn er einen Ball hatte, dann konnte er schlecht behaupten, schlecht festmachen und also eigentlich kein gutes Spiel gemacht bis dahin. Aber die Aktion war natürlich sauber ausgespielt, durchs Zentrum dann auch noch bezeichnenderweise. Also wo man eigentlich annehmen sollte, dass zumindest da einen gefallen wird, also die Spieler sich fallen lassen dann und da den Trichter sozusagen zumachen, wenn sie schon auf den Außenbahnen auch Probleme haben. Das war natürlich okay. Und was ich halt besonders geil fand, erstens, ich glaube seit 30 Jahren das erste Tor von Ungarn bei einem großen Turnier.
Mhm.
Und dann den Torjubel fand ich natürlich auch überragend.
Ja, in die
Gefällt
Menge
mir
rein.
Sehr, sowas.
Stimmt, ja. Fand ich auch sehr gut. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, war, wie sich die ganze Defensive von Österreich verhalten hat. Du sagst schon durchs Zentrum, aber das waren ja auch nur, das waren zwei gegen sechs Österreicher, zwei Ungarn gegen sechs Österreicher. Die haben im Grunde nicht mehr gespielt als zwei Doppelpässe. Diese Doppelpässe würde ich nicht mal als besonders scharf und schnell gespielt bezeichnen. Also es liegt nicht nur an einzelnen Spielern, aber zum Beispiel Baumgartlinger hat zweimal die Möglichkeit, da einfach in den Zweikampf zu gehen und zumindest mal dieses doofe Rumgepasse von den Ungarn aufzuhalten. Fuchs hebt dann das Abseits auf.
Das meinte ich vorhin. Also ich, wie du schon sagst, der Einspieler hat einmal, zweimal sogar die Möglichkeit, da was dran zu ändern. Da hat bei jedem so einen Tick, ja, das. Ja, Einstellung will ich jetzt nicht sagen, aber die waren einfach nicht so auf dem Platz, wie sie es eigentlich könnten. Und Fuchs steht dann noch anderthalb Meter hinter den anderen dreien in der letzten Linie. Da kommt halt dann, kommen drei, vier Fehler nacheinander zusammen. Die Ungarn spielen sauber durch. Ja, und dann stehst du halt mal frei vor dem Tor.
Und jetzt gewinnt der ewige Kiraj, der jetzt älteste Spieler jemals bei einer EM, gewinnt sein Auftaktspiel und holt drei Punkte. Wer hat dir denn auf ungarischer Seite besonders gut gefallen?
Besonders gut hat mir gefallen Kleinheißler, muss ich sagen, weil der, ich habe den ja hier in Bremen eben nicht so oft gesehen, leider, wie ich finde, weil der sehr oft auf der Bank saß, zumindest am Schluss der Saison. Der hat mir sehr gut gefallen, der war, finde ich, eigentlich so, wenn man alles zusammennimmt, fand ich den besten Spieler auf dem Platz, weil er in beiden, also in den Umschaltmomenten nach vorne und nach hinten, war der richtig, richtig stark. Also der konnte sofort, der hat sofort, wenn er einen Ball bekommen hat, hat er sofort nach vorne gedreht und dann auch wirklich sauber die Bälle weggespielt, wie so ein kleiner Spielmacher, obwohl er das ja eigentlich gar nicht ist. Und hatte, glaube ich, 4, 5 einigermaßen okay Abschlussoptionen oder Aktionen und natürlich dann den Doppelpass zum Tor. Kader fand ich noch ganz gut, den Linksverteidiger. Also wenn ich jetzt zwei Spiele rausfischen müsste, dann würde ich sagen, die beiden hätten mir jetzt am besten gefallen gestern.
Okay. Ich muss natürlich noch Kiraj reinwerfen, weil was auf sein Tor kam, hat er gehalten. Mir hat auch Čučak irgendwie ganz gut gefallen. Der war gar nicht so sehr eingebunden ins Spiel, aber wenn offensiv was ging, dann hatte der immer da seinen Fuß mit dabei. Oft auch als der Letzte, der dann den Schuss gemacht hat.
War ja ganz gut. Ja, hatte ich ja vor dem Turnier-Ausgabe schon, glaube ich, angemerkt, dass ich das eigentlich eine Schande finde, wie der, was der aus seiner Karriere gemacht hat. Ich finde, dass der deutlich mehr hätte machen können.
Genau, und an die Meinung habe ich mich jetzt nämlich einfach drangehängt. Weil ich ja weiß, mit deinen Meinungen fährt man ganz gut. Lass mal noch über das nächste Spiel reden. Portugal gegen Island. 1:1. Das heißt, die Isländer holen einen historischen Punkt. Und jenseits von aller vollkommen berechtigten Euphorie darum und all des Hypes rund um Island, 8% der Inselbevölkerung in Frankreich und Megastimmung im Stadion und man freut sich wirklich sehr für diesen Underdog, zumindest geht's mir so, frage ich mich, welchen Vorwurf kann man Portugal eigentlich machen, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen haben?
Ja, schwierig. Also es war halt eins dieser Spiele, dass man so ein, zwei Mal wenn es jetzt eine reguläre Saison wäre, die man da so ein, zwei Mal hat, wo es an ganz, ganz vielen sehr winzigen Dingen bei dir selber hakt und der Gegner halt aus ganz wenig auf einmal das Optimale rausholt. Ich glaube, das war, naja, vielleicht hatten sie sich ein bisschen zu sicher gefühlt nach dem 1-0, das wirklich, wie soll ich sagen, also jetzt handwerklich in Anführungszeichen hervorragend halt ausgespielt war. Wo man tatsächlich sehen konnte, dass sie schon wussten, was sie erwartet und wie sie dagegen vorzugehen hatten. Aber sonst, wie gesagt, sie hatten ja genug Chancen, dann selbst bei 1-0 das 2-0 zu machen, dann wäre es natürlich sehr schwer geworden für die Isländer. Auf der anderen Seite finde ich so einen Fehler wie gestern dann beim 1-1. Den darfst du halt auch selbst gegen Island nicht machen. Also dann, allein, wenn man dann sieht, dass der Flankengeber quasi die Flanke mit aus dem Lauf mit rechts verweigern kann und dann um den Ball rumläuft, um ihn dann aus einer anderen Position mit links zu flanken, also wie viel Zeit der da hatte und wie wenig Druck und was dann in der Mitte mit bei 2 gegen 2 passiert, wo Pepe dann mit seinem Mann mitgeht, anstatt den vielleicht dann doch zu übergeben, da scheiden sich ja die Geister offenbar, wie ich jetzt gestern gelernt habe.
Ja, man
dass
übergibt
die Innenverteidiger im, nicht, ne? Ja, dass die Innenverteidiger im 16er oder in der gefährlichen Zone halt auf gar keinen Fall kreuzen, so habe ich das zumindest mal gehört. Aber gut, und dann naja, steht auf einmal einer 4 Meter hinter seinem Gegenspieler völlig frei vor dem Tor. Das ist natürlich, das war relativ amateurhaft, also sehr viel zu einfach dann für den Gegner auch.
Mhm. Tor dann durch Birkir, ein wunderschöner Vorname, Bjarnason. Wunderbar. 1-1. Und dann, ja, im Prinzip ging das Spiel eigentlich aber dann weiter wie vorher. Portugal natürlich viel Ballbesitz, 70% am Ende. Viele Schüsse, die meisten Schüsse aller Mannschaften an diesem ersten EM-Spieltag. Viele Pässe, angekommene Pässe Portugal 553, angekommene Pässe Island 141. Da könnte man jetzt bestimmt ganz leicht Spieler finden von Portugal, die mehr Pässe hatten als irgendwie die komplette Offensivreihe Islands. Und trotzdem kommt dann auch Finn Bogason in der 86. nochmal zu einer Riesenchance, wo es auch sehr gut 2-1 dann für Island stehen kann. Ist das vielleicht die Sache, dass man sagen muss, Portugal nach vorne habt ihr das ganz gut gemacht, aber ihr habt eure defensive Ordnung dafür geopfert oder ist es zu einfach? Waren das individuelle Fehler hinten drin?
Ja, die Ordnung haben sie insofern nicht geopfert, da Island ja im Prinzip bis auf dieses Finn Bogason-Ding, das ich auch fußballerisch super fand, wie er den Ball mit einem Kontakt mit der Brust ablegt und sofort wieder die Tiefe in einen freien Raum sucht und dann sich mit einem einfachen Haken eine halbe Sekunde Zeit verschafft. Also das konnte man schon sehen, dass die auch Fußball spielen können. Aber Portugal hat jetzt wegen dieser einen Chance, die sie dann dem Gegner noch gewährt hatten, ja nicht die Ordnung aufgegeben. Das war ja okay, wie die das runtergespielt hatten. Mhm. Aber wie du schon sagst, am Schluss relativ viele Schüsse, was, wie ich finde, dann auch immer für einen gewissen Aktionismus spricht und eine Hektik eine Nicht-Coolness am Ende. Und bezeichnend finde ich mal wieder, also ohne jetzt mich da auf einen Spieler einschießen zu wollen, aber wenn dann ein paar Minuten vor Schluss es einen Freistoß irgendwo aus dem Halbfeld gibt, der 38 Meter entfernt ist und da schießt einer aufs Tor, dann fällt mir dazu eigentlich nichts ein. Und ob der Spieler jetzt irgendwie heißt oder Ronaldo, ist mir dann auch völlig egal. Weil es ist, glaube ich, dürfte einigermaßen unbestritten sein, dass das da definitiv nicht so abgesprochen worden ist vorher. Und die Szene gab es ja dann sogar noch zweimal. Mhm. Plus noch einen Nachschuss, einen Nachfreistoßschuss. Okay, der war tatsächlich in einem gefährlichen Bereich, aber jetzt anzufangen, Freistöße aus fast 40 Metern dann aufs Tor zu schießen, aus purer Verzweiflung offenbar, das halte ich dann auch für das falsche Mittel.
Nee, ich glaube, bei ihm ist es nicht Verzweiflung. Ich glaube, bei ihm ist es die Überzeugung, ich mache den so wie jeden Freistoß vorher rein. Das kollidiert halt hart mit der Realität, dass er noch nie einen direkten Freistoß bei irgendwelchen Turnieren für Portugal verwandelt hat.
Hast du das auch gelesen? Ich habe es gestern auch noch irgendwie gelesen. Ich meine, dass es 34 Versuche waren in WM und EM und 0 Tore. Und dann noch eine andere Statistik, dass er jetzt seit 2004, seit seinem ersten großen EM-Turnier, in den nachfolgenden Turnieren 87 Mal aufs Tor des Gegners geschossen hat. Was für diesen Zeitraum 50 Mal mehr als jeder andere Spieler in dieser Periode entspricht. Also natürlich ist er ein sehr spezieller Spieler und nimmt sich das auch einfach raus, das Recht, aber ich finde, das geht halt nicht.
Mhm.
Und da muss man, oder ich hoffe, dass der Trainer ihm danach das auch dann sagt. Wie gesagt, ist schwierig dann jetzt mit so einem exponierten Spieler das dann vielleicht besprechen zu müssen, aber es muss jedem einleuchten, dass das so nicht funktionieren kann und dass die Chance, das auszuspielen, dass die Chance beim Ausspielen eines solchen Freistoßes auf ein Tor folgt und dann vielleicht doch höher liegt.
Mhm. Naja, es ist vielleicht bezeichnend, dass tatsächlich Ronaldo nur eine Chance kreiert hat, während allein die Außenbahnspieler Mario und Gomes zusammen 9 Chancen kreierend haben. Also er ist nicht der große Vorbereiter. Wobei, gerade am Ende hatte ja er auch große Chancen, auch einen Kopfball. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, hätte Portugal das mit der Ruhe gespielt, die zum Beispiel Spanien gezeigt hat in seinem Auftaktspiel, dann hätten die das noch 2-1 nach Hause gebracht, weil die Isländer schwommen im eisigen Wasser ihrer eigenen Abwehr. Es war gar nicht so schwierig, da Unordnung reinzubekommen. Und es war wirklich einfach, ja, da hat wirklich so ein bisschen einfach nur die Abgeklärtheit im letzten Pass einfach gefehlt. Oder die Ruhe, jetzt nicht gleich den Schuss zu nehmen, das hast du ja auch schon angesprochen, sondern nochmal durchzustecken oder querzulegen.
Wenn sie es ein bisschen ruhiger spielen, und zwar nicht erst die letzten 5 Minuten, sondern schon eine Viertelstunde vor Schluss ein bisschen ruhiger spielen, sich vielleicht noch einen oder 2 Spielzüge, die sie hoffentlich einstudiert haben, vorher nochmal vergegenwärtigen, dann glaube ich, haben sie eher eine Chance, das Spiel noch zu biegen, wobei man natürlich auch sagen muss, den einen Kopfball, den er völlig ohne Gegnerkontakt aufs Tor köpfen kann aus 5 Metern, den macht er halt normalerweise auch. Also wie gesagt, da ist gestern auch vieles zusammengekommen, was jetzt nicht gewöhnlich war. Ich habe immer darauf gewartet, dass jetzt gleich noch irgend so ein, dass Ronaldo halt noch einen macht, weil halt davor schon zu viel schiefgelaufen ist aus seiner Sicht. Und das eigentlich der Klassiker gewesen wäre, weil dann ist er halt dann doch oft auch da. Aber gestern war irgendwie, hat nicht so sollen sein für Portugal.
Nee, gestern war ein besonderer Tag und nicht nur wegen des 1:1, sondern weil auch ein uralter Rekord von der EM 1964 gefallen ist. Damals ist Dänemark aufgelaufen mit 10 Spielern, deren Name auf Sen geendet ist, gegen die UdSSR. Und jetzt hatten wir 11 Sons auf dem Platz.
Sensationell. Ja. Ja, aber so ist es halt.
Ja, so ist es halt. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball und jede andere Sportart, in der Namen beteiligt sind. wir haben jetzt einen EM-Spieltag hinter uns. Ich finde, für eine genaue Bewertung der Mannschaften ist das noch zu früh, weil du hast halt einfach viele Favoriten versus Underdog-Konstellationen gehabt. Interessant fand ich allerdings, als ich mich so ein bisschen durch die Statistiken gewühlt habe, die Mannschaft mit den meisten Torschüssen, das ergibt sich, das deckt sich immer so ein bisschen mit dem, was man vom Spiel gesehen hat. Portugal mit 26 ganz klar vorne, Kroatien mit 19 auf Platz 2, das lag aber auch an der Verteidigungsleistung der Türken und am und auch daran, dass die Zündschnur sehr kurz war, wenn man den Ball vorm Tor hatte. Und dann Deutschland, Spanien, Belgien und Polen mit jeweils 18 Plätzen, Schüssen auf Platz 3. Was ich aber sehr interessant fand, war, Wales in der Gesamtschussstatistik nur auf Platz 11, aber bei den Schüssen aufs Tor Dritter, hinter Portugal und Deutschland. Das zeigt nochmal, wie effizient die ihr Auftaktspiel gespielt haben gegen die Slowakei.
Ja gut, effizient oder halt einfach besser vorbereitet. Also wenn ich, ja, Torschuss ist ja nicht Torschuss.
Ja.
Und wenn ich dann ein freies Schussfeld habe, habe ich halt vorher besser gearbeitet oder der Gegner hat einen riesen Fehler gemacht, dann habe ich halt eher die Chance, den Ball tatsächlich aufs Tor zu bringen, da wo er halt hin soll. Oder ich schieße halt einfach aufs Tor, so wie wir es halt unter anderem bei Freistößen gestern Abend noch hatten, wo halt gar nichts vorbereitet ist. Mhm. Dann scheint es zwar in der Statistik, die kein Mensch interessiert, aber das finde ich dann eher ein Indikator dafür, dass die Waliser tatsächlich nur den Torerfolg suchen, wenn sie auch wirklich eine Chance dazu sehen.
Mhm. Warum ich auf dieses Spiel zu sprechen komme, ist natürlich, weil mit der Slowakei eine der damals beteiligten Mannschaften heute um 15 Uhr gegen Russland spielt. Das ist unsere erste Partie, über die ich gerne mit dir reden würde. Russland gegen die Slowakei, was können wir uns denn da erwarten? Auf dem Platz,
bitte. Keine Ahnung. Oh, leider. Keine Ahnung. Also das ist, die Russen hatten mit Sicherheit den schwersten Gegner zum Auftakt in der Gruppe.
Mit England.
Und wussten mit England, genau. Und wussten am Ende, glaube ich, auch nicht so ganz genau, wie sie das jetzt geschafft haben, dass sie da noch einen Punkt mitnehmen, der, glaube ich, sehr wichtig werden kann für die. Mhm. Auch weil sie jetzt gegen die Slowakei, weil die Slowakei jetzt ein bisschen was tun muss, lapidar gesagt, nach der Niederlage zum Auftakt. Ich glaube schon, dass die Russen, also ich erwarte eigentlich ein ähnliches Spiel, wenn ich ehrlich bin, als das Russland gegen England Spiel, auch mit der Rollenverteilung. Ich erwarte die Slowakei eher spielbestimmend, als dass sie abwarten und dem Gegner den Ball überlassen. Weil die Russen dann gegen England auch gezeigt hatten, dass sie sich da mit dieser Rolle eher abzuwarten auch durchaus anfreunden können. Und ich traue ihnen auch nicht so viel spielerisches Vermögen zu, dass sie sagen, wir wollen jetzt den Ball haben und das Spiel dominieren und von vorne wegspielen. Ich glaube, die überlassen eher dem Gegner den Ball und warten darauf, dass sie mit einem langen Ball und einer Ablage dann nach vorne kommen können, so wie sie es ja im ersten Spiel gegen England auch schon des Öfteren versucht hatten.
Ich bin auch, ich gehe irgendwie ehrlich gesagt auch von den Prämissen aus. Ich bin sehr gespannt, was die Slowakei diesmal auf den Platz bringt. Die haben gegen Wales, haben sie mich nicht vollends überzeugt, obwohl da wirklich sehr, sehr viel Potenzial da ist. Da hat mir Mack fast noch am besten gefallen in der Offensive und kein Hamšík und kein Rosowski und wie sie alle heißen. Bin ich sehr gespannt.
Eine Sache dazu vielleicht noch zu den Slowaken. Ich finde, dass Hamšík am Schluss, als es dann einen Rückstand aufzuholen gab, dann zu tief gespielt hat und auch so irgendwie komplett während des ganzen Spiels eigentlich. Ich finde, der muss ein paar Meter weiter vorne spielen, um dann auch einen kurzen Weg zu haben in die wirklich gefährliche Zone. Da müssten sie sich meines Erachtens jemand anderen jetzt finden oder aussuchen, der dann den Spielaufbau von hinten aus ein bisschen steuert und betreibt. Und Hamšík dann eine Spur weiter nach vorne ziehen. Da ist er, finde ich, irgendwie ein bisschen Gündogan-mäßig verschenkt.
Das stimmt, ja.
Das sollte er ein bisschen weiter vorne spielen und er mag auf jeden Fall auf der Seite. Ich finde, dass der auf dem Flügel mehr Wucht entwickeln kann als durchs Zentrum, wo zu viel los ist. Der braucht ein paar Meter Platz.
Gut, wir dürfen gespannt sein, wie das wird um 15 Uhr heute. Hoffentlich nur sportliche Schlagzeilen. Dann geht es weiter um 18 Uhr mit der Gruppe A, der Frankreich-Gruppe. Da spielt zunächst Rumänien gegen die Schweiz. Wir alle erinnern uns, Rumänien gegen Frankreich 2:1 verloren im Auftaktspiel und die Schweiz 1:0 gegen 10 Albaner nach einem Tor in der 4. Minute gewonnen. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einfach nur nach den Eindrücken, die ich persönlich von den Teams hatte, gehen würde, dann würde ich sagen, also die Rumänen haben mich sehr überzeugt und von der Schweiz war ich sehr enttäuscht. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass das dann sich 1:1 in einem zweiten Spiel weiterführt, aber deckt sich das auch mit deinen Eindrücken?
Ja und nein. Also Rumänien hat tatsächlich einigermaßen überrascht, wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, dass das eine Mannschaft ist, die relativ unbekannt daherkommt und man wusste nicht so genau, wie man die jetzt einschätzen soll und die haben halt gegen Frankreich die Gunst der Stunde beinahe nutzen können, als sie gesehen haben, dass die Franzosen auch noch nicht so ganz auf Temperatur sind und mit dem Druck dann irgendwie doch nicht ganz so gut klarkommen. Und hätten sie ja auch beinahe geschafft, dass sie da eine Überraschung, für eine Überraschung sorgen mit einem Unentschieden. Die Schweiz habe ich gar nicht so schlecht gesehen gegen Albanien. Die hatten sich's natürlich irgendwann in der zweiten Halbzeit recht gemütlich gemacht in ihrem knappen Vorsprung und wurden dann am Schluss fast noch dafür bestraft, aber die hatten auch eigentlich gleich nach dem Platzverweis in der ersten Halbzeit und im Laufe der zweiten Halbzeit genügend Chancen, das Spiel 2 oder 3-0 zu gewinnen. Und dann würden jetzt alle sagen, ja, das war ja wirklich souveränst runtergespielt. War es am Schluss nicht, muss man zugeben, aber also danach nur zu sagen, ja, nur 1-0 jetzt gegen eine Mannschaft, die eine Stunde lang zu zehnt war, und dann am Ende dann auf den Keeper noch vertrauen zu müssen, war ja doch ein bisschen dünn, das stimmt. Aber die haben angedeutet, dass sie es deutlich besser können. Und ich glaube, dass sie sich heute gegen Rumänien auch durchsetzen werden. Ich bin der Meinung, dass die Schweiz heute den Achtelfinaleinzug perfekt macht mit dem zweiten Sieg.
Könnte ja vielleicht sogar schon je nach Konstellation dann unentschieden reichen. Wir werden es sehen. Und dann natürlich noch Frankreich gegen Albanien, wo ich gesagt hätte, Albanien, die in ihrer EM-Qualifikation unter anderem Portugal und Serbien mit 1:0 besiegt haben, die haben da tatsächlich eine ähnliche Chance wie Rumänien, weil sie können sich entspannen, also in dem Sinn entspannen, dass sie nicht das Spiel machen müssen. Allerdings glaube ich, dass den Lorikana mit seiner gelb-roten Karte, die er sich gegen die Schweiz geholt hat, wirklich fehlen wird.
Ja, auf jeden Fall. Also man konnte sehen, dass da ein echter Eckpfeiler weggebrochen ist in dem Spiel gegen die Schweiz. Und ich fürchte auch, dass es für Albanien, dass sie im Prinzip so spielen werden wie gegen die Schweiz. Also recht defensiv natürlich erstmal. Was anderes ist, glaube ich, auch nicht so, wäre jetzt nicht zu erwarten und vermessen. Aber ich glaube, dass es bei denen einfach so im Gesamtkonstrukt wird es nicht reichen, um gegen Frankreich heute Abend bestehen zu können. Also die sind einfach nicht gut genug, fürchte ich, um da was zu reißen und dann dürfte es fast schon gewesen sein für die Albaner. Wobei man hat ja jetzt bei Portugal gegen Island auch sehen können, dass an einem komischen Tag was ist, aber wenn es jetzt einigermaßen normal läuft, glaube ich nicht, dass da dass man sich da auf eine Überraschung einstellen sollte.
Naja, schauen wir mal. Der dritte Gruppenspieltag wird durch diesen Modus tatsächlich nochmal spannender gemacht. Allerdings auch komplizierter. Wir werden sehr viel rechnen müssen, wir jetzt gerade die vier besten Dritten sind. Da kann ja hoffentlich jemand mal ein Tool bis dahin entwickelt haben, das man dann verwenden kann. So, und dann haben wir noch den Gastgeber Frankreich. Da wurde jetzt viel drüber diskutiert, ob Deschamps eventuell an der Formation etwas verändert. Es gab wohl ein Geheimtraining, von dem man alle Infos hat. Dafür sind ja Geheimtrainings da, wo er einmal ganz normal im 4-3-3 hat spielen lassen, mit identischer Startaufstellung wie im ersten Spiel gegen Rumänien und dann eine Halbzeit mit 4-2-3-1, wo, man höre und staune, Griezmann und Pogba nicht in der Startelf standen. Ich für meinen Teil kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er umstellt, weil ich glaube, wenn Frankreich eine Chance haben möchte auf den Titel, dann wird es auch ganz viel damit zu tun haben, dass sich eine Mannschaft findet und in so einen Lauf reinkommt.
Ja, die These könnte man unterstreichen. Ich glaube auch nicht, dass er sich jetzt im zweiten Gruppenspiel nach dem durchwachsenen Auftakt zu ganz großen Experimenten hinreißen lässt. Also zumindest nicht zum Start. Die Option kann er sicher, also wenn er jetzt ganz konservativ handelt, dann stellt er so auf, wie es die Mannschaft gewohnt ist erstmal, und du kannst ja dann nachher als Trainer immer noch drauf reagieren und dann personell und systematisch Dinge verändern. Das glaube ich jetzt nicht, ich sehe jetzt keinen Grund, warum es dieses Risiko in Anführungszeichen jetzt von Beginn an eingehen sollte, um dann danach wieder auf das zu switchen, was alle kennen und gewohnt ist. Dann sieht er richtig schlecht aus. Es sei denn, er hat jetzt beim Gegner Dinge erkannt, die er nur mit einer anderen Grundausrichtung beziehungsweise einer anderen Systematik irgendwie besser bespielen kann, dann macht es natürlich Sinn, aber müssen die ja selber abwägen in ihrem Trainerteam, ob sie es jetzt tatsächlich als Frankreich in einem Heimspiel gegen Albanien auf Albanien reagieren wollen, oder ob sie sagen, wir sind Frankreich und gehen jetzt da raus und schlagen die 3-0.
Wir werden es sehen. Auf jeden Fall schön, dass es direkt weitergeht. Stefan, ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du mal wieder mit dabei warst. Lieben Dank auch an alle Hörer. Auch danke für eure ganz, ganz vielen iTunes-Rezensionen. Hat mich sehr gefreut. Stefan, wir hören uns bald ja mal wieder, ne?
So ist es.
Da freue ich mich sehr drauf. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Und allen Hörern wünsche ich eine schöne weitere EM. Ihr könnt uns bei Facebook liken, bei Twitter followen und ihr könnt unseren Newsletter abonnieren. Und dann hören wir uns morgen wieder im Rasenfunk Kurzpass.
Für dich so als Info, der Siegtreffer, oder ich sag schon Siegtreffer, siehst du mal, der Torschütze, der Isländische, dieses BJ, der spricht mal Bjarnason aus. Also der heißt Bjarnason. Ja, Wahnsinn. Wahnsinnson.